D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner. Einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Tom.
Anna. Du hast dich wieder in der Weltgeschichte rumgetrieben.
Ich war's nicht.
Wie, du warst es nicht? Natürlich warst du es.
Ja, okay, ich war's.
Du warst es und Tom Hiddleston war es, dem gerade die unrühmliche Situation zuteil wird, der neue Freund von Taylor Swift zu sein.
Ich glaub, es gibt echt Schöneres im Leben, oder?
Schlimm, oder? Gerade wenn man wirklich ein guter Schauspieler ist und das auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Im Augenblick ist Tom Hiddleston der neue Freund von Taylor Swift. Darüber reden wir nicht. Oder wenn, dann nur am Rande. Stattdessen in erster Linie über seinen neuen Film High Rise. Der startet nämlich am Donnerstag und du hast Tom Hiddleston getroffen und mit ihm über diesen Film gesprochen.
Das stimmt.
Dann muss ich gerade ein bisschen mein ernsteres Gesicht aufsetzen.
Soll ich ein Taschentuch rausholen?
Einen ernsteren Ton anschlagen. So, denn heute Abend in eine Stunde Film George oder Spencer. Wir ehren die zwei verstorbenen Schauspieler, einer von beiden, nämlich Götz George, tatsächlich schon vor etwas längerer Zeit, am 19. Juni, ist jetzt aber erst rausgekommen. Diese beiden verstorbenen Schauspieler mit einem besonderen Filmquiz heute Abend im Lauf der Sendung und das heißt George oder Spencer. Dazu später mehr. Anderer neuer Film im Kino am Donnerstag heißt Väter und Töchter. Ein Film über Väter und Töchter. Einen Schriftsteller, der seine Frau bei einem Unfall verliert und dann mit seiner Tochter allein zurechtkommen muss. Und es gibt eine neue Serie, die läuft seit gestern bei Amazon Prime. Über die reden wir, weil der Regisseur nämlich nicht irgendwer ist, sondern Steven Soderbergh. Und diese Serie heißt The Girlfriend Experience. Das sind die Themen für eine Stunde Film für heute Abend. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Tom Hiddleston. Über den reden in erster Linie gerade unheimlich viele Menschen, weil er der neue Freund von Taylor Swift ist.
Ist es jetzt eigentlich Swifleton?
Habe ich gelesen neulich. Tail Tom Swifleton oder so. Es gibt schon die ersten wirren Brangelina-Versuche. Ich glaube, Brangelina war der Ursprung, oder? Dieser Namensvermischung.
Tomcat, oder?
Tomcat, war das noch davor?
Oder Bennifer?
Bennifer war auch ganz weit vorne, fand ich, ja. Ja. Schlimm. Wir machen das natürlich anders. Wir reden nicht über Tom Hiddleston und Taylor Swift. Wir reden über Tom Hiddleston und über Elizabeth Olsen.
Galante Überleitung.
Ja. Nein, wir reden natürlich über den neuen Film von Tom Hiddleston. Der heißt High Rise, kommt ab Donnerstag in die Kinos, ist ein Film nach der Romanvorlage von J.G. Ballard, ist eine ziemlich düstere Zukunftsvision, obwohl es ja Mitte, Ende der 70er spielt.
Es ist dystopisch,
so könnten wir es nennen, genau. Und spielt, das macht den eigentlichen Reiz aus, wenn ihr ab Donnerstag rein wollt, einzig und allein in einem speziellen Hochhaus. So, Anna, du hast natürlich den Film gesehen, weil du Tom Hiddleston getroffen hast in Toronto beim Filmfestival. Da muss man vorher auch immer die Filme gucken, sonst darf man nicht mit den Leuten reden.
Das stimmt.
Das war zu einer Zeit, als Tom Hiddleston vielleicht noch gar nicht mal so genau wusste, wer Taylor Swift überhaupt ist.
Davon gehe ich aus, denn da sagte man ihm noch so eine eher kleine Beziehung oder ein Techtelmechtel mit Elizabeth Olsen nach. Die haben da gemeinsam den Film I Saw the Light gemacht, aber das ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Lassen wir das. Ich finde, High Rise ist auch so ein Film, über den man einfach reden muss, abgesehen davon, mit wem der Schauspieler nun gerade ins Bett geht oder nicht. Also nicht nur, weil Hiddleston schon in den ersten Minuten nackt auf einem Balkon liegt und sich so zeigt, wie Gott ihn erschuf.
Und sondern dabei fast von einer Bierflasche erschlagen.
Das stimmt, aber er hat natürlich im Schritt ein Buch liegen. Es ist einfach auch ein Film, bei dem das Setting so besonders ist, dass man über ihn reden muss. Ein Hochhaus, aber ja nicht nur einfach irgendein Wolkenkratzer, sondern gleichzeitig auch ein soziales Experiment, eine in sich geschlossene Welt. Das Ding hat 40 Stockwerke, geht nach oben so ein bisschen schief hoch, dass man aus der oberen Etage immer auf den Balkon nach unten gucken kann. Mhm. Er sieht ein bisschen so aus wie so eine Hand. Unten wohnt der Pöbel, oben die Reichen, ist ganz einfach aufgebaut. Es gibt Ladengeschäfte, es gibt Banken, Schulen, Fitnessstudios, Schwimmbäder im obersten Stock. Und ja, das ist fast schon so ein bisschen majestätisch königlich. Da residiert der Erschaffer, der auch passenderweise Anthony Royal heißt.
Sie haben all das gebaut.
Erträumt, konzipiert, aber nicht mit angefasst. Ich habe meine ganze Energie in dieses Hochhaus gesteckt. Ich bin sozusagen seine Hebamme.
Das sieht aus wie das unbewusste Diagramm irgendeines psychischen Vorgangs.
Oh, das ist gut. Darf ich das verwenden?
Selbstverständlich.
Das fragt hier übrigens Jeremy Irons, der eben diesen Architekten Anthony Royal spielt. Und ja, dieses nach außen hin perfekt scheinende soziale Gefüge, das droht im Verlauf des Films zu zerbrechen. Denn wie das immer so ist im Leben, die unteren Etagen proben den Aufstand.
Und fangen dann auch an, das Ding regelrecht auseinanderzunehmen. Es erinnert ja im Endeffekt, wenn man es ganz runterschraubt, so ein bisschen an Herr der Fliegen. Nur, dass man die Insel ersetzen muss durch ein gigantisches Hochhaus.
Es geht tatsächlich in die Höhe, aber diesen Zusammenbruch zelebriert der Film. Also, dass diese Ordnung kaputt geht. Der schickt seine Bewohner zurück in archaische Zeiten, eröffnet ein gewaltvolles, unfaires Spiel mit unfairen Mitteln, das die Bewohner aber eigentlich egal, wo sie wohnen, ob oben oder unten, entweder genießen oder einfach komplett ignorieren. Und es ist wirklich eine ziemlich verstörende Welt, ohne Empathie und ohne Moral. Es gibt keinen einzigen Helden, es gibt noch nicht mal richtige Sympathieträger. Für Hiddleston, der auch schon ein großer Fan der Romanvorlage war, war das dann auch so mit ein Hauptgrund, den Film zu machen.
I love the book because I think that J.G. Ballard has a particular daring in his curiosity about placing his characters in extremity. And the book has a detachment which is confounding because you expect him as a writer to help direct your sympathies. And he doesn't. He just describes the demise of the building and how the characters within it and its inhabitants get caught up in the slide into chaos. I've always loved the part of Ballard that I still believe he was incredibly prescient about our obsession with technology and how we outsource our needs to machines and to man-made technologies. And I think the building for him, the high rise, was a manifestation of that. When you read around it, you realize that in interviews and things, he predicted all the things that are now part of our world. He predicted social media, he predicted YouTube and the industrialization of the moving image.
Das ist eigentlich schon krass. Also obwohl der Film ja wirklich in den 70ern spielt, werden da Dinge vorausgesagt, die wir heute in unserem täglichen Leben benutzen. Und der Film fasziniert natürlich durch diesen düster dystopischen Look dieses Hauses. Es ist ein bisschen wie bei Snowpiercer von Bong Joon-ho. Das war dieser Film, wo der Zug immer im Kreis fährt, einmal im Jahr mit Chris Evans und Tilda Swinton. Nur ist es hier eben kein Zug, in dem die Revolution stattfindet, sondern eben ein Hochhaus, das so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm in sich zusammenbricht. Und was der Film halt auch, glaube ich, für mich unglaublich kraftvoll hinkriegt, ist diese Zelebration der Orgie. Ja. Dass wirklich am Ende kein einziger Stein mehr auf dem anderen steht und alle irgendwie komplett am Rad drehen. Irgendwann taucht ein Pferd im 40. Stock auf, die Wände werden beschmiert. Es ist verstörend, aber ich fand es richtig gut.
Und es gibt ja auch keinerlei Kontrollinstanzen mehr. Keine Polizei, die anrückt und irgendwie aufräumt, selbst als Menschen aus dem Haus rausstürzen. Tom Hiddleston spielt, neben Jeremy Irons hatten wir schon, Elizabeth Moss, die kennen wir aus der Serie Mad Men. Und Luke Evans, das ist im Endeffekt der Revolutionsführer im Haus, also einer von unten, der den oben mal so richtig eins auf die Mappe hauen will. Tom Hiddleston spielt drüber auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch so britisch reserviert, scheint das zu genießen, dass er das Buch gelesen hat natürlich und auch sehr mochte, wissen wir schon. Wie hat er sich dann noch so auf die Zeit, in der dieser Film spielt, also auf die späten 70er vorbereitet?
Er hat das gemacht, was er immer macht, wenn er Filme macht. Er hat einfach mal zum Regisseur Ben Wheatley gesagt: Junge, was soll ich tun?
I got in some extra games of squash before I made the film. I did do one thing, which I found, I spent a truly fascinating day with a forensic pathologist, and he took me into his workplace, and he showed me what he you know, somebody whose professional engagement is to diagnose the cause of death. He goes into a hospital every day and he cuts people open. And I went in with him because that's what Dr. Lang is, a physiologist. And I texted Ben that day, and yeah, it was pretty intense. It's unlike anything I've ever done. It's to see a human body cut open. And
es ist schon ein bisschen eklig. Also er hat tatsächlich sich in einer Leichen war bei einer Obduktion dabei, hat mal guckt, wie so eine Leiche von innen aussieht, weil eben seine Rolle, die er spielt, dieser Dr. Robert Lang, eben genau das macht. Und das war eigentlich nicht das Einzige, was er gemacht hat. Er ging mit Ben Wheatley zusammen noch weiter.
What I always like to do before starting a film is I just like to sync up with with the director. So before we started out, you know, I wanted to talk to Ben and Amy about. I said, you know, send me music, send me books, send me films that you love. That sort of give me an idea of the context. I do my own research, which I love. It's one of it's one of the most joyful parts of being an actor for me is scratching around in research and giving myself an intellectual and imaginative context in which to place myself and then be free and be instinctive.
Das, finde ich, ist auch immer sowas, was man Tom Hiddleston anmerkt, egal ob man ihm jetzt seine Filme anguckt oder ihm dann tatsächlich im Gespräch gegenüber sitzt oder ihn auf einer Pressekonferenz überlegt. Er ist tatsächlich einer der, ich möchte jetzt nicht sagen wenigen, aber eigentlich stimmt's schon, einer der wenigen Schauspieler, die irgendwie das Gefühl vermitteln, bevor sie so eine Rolle annehmen, denken sie auch erstmal nach. Und auch während sie den Film drehen, denken sie darüber nach. Und gerade High Rise ist für mich dann auch so ein Film, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken.
Definitiv. Mir hat die Geschichte unheimlich gut gefallen. Ich kannte das Buch nun vorher nicht. Habe im Vorfeld schon gesagt, bei der Umsetzung war mir so ein paar Mal, ich mag dieses Element der Übertreibung sehr gerne, aber gerade in diesen ersten 5 Stockwerken, dieses teilweise wannabe, aristokratisch raushängende, etwas überkandidelte, habe ich ein paar Mal gedacht, na, ich weiß nicht, hätte man das vielleicht auch einfach ein bisschen dezenter fahren können, um einfach noch mehr Schockmoment später im Film zu haben. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen zeigen wir Daumen hoch.
Ich zeige alle Daumen, die ich besitze, nach oben.
Anna Wollner zeigt alle Daumen, die sie besitzt, nach oben. Und wenn ich schlecht über den Film rede, dann zückt sie ihr mitgebrachtes Messer und hat gleich noch einen Daumen mehr. Also, guter Film. Könnt ihr euch angucken ab Donnerstag. Und Tom Hiddleston, den wir zuletzt bewundert haben in einer Serie, nämlich in The Night Manager, jetzt wieder in einem Kinofilm, wo der Mann zeigen kann, was er drauf hat. Ja, na klar. Es gibt mittlerweile viele Tatorte in der ARD, viele unterschiedliche Kommissare über die vergangenen Jahrzehnte. Aber der hier, dessen rauschende Anfangsmusik noch so richtig schön nach 80er Jahre klingt, den werden wir vermissen. Es ist der Schimanski-Tatort, der von und mit Götz George. Geboren am 23.07.1938 und am 19.06.2016 im Alter von 77 Jahren gestorben. Ist von der Öffentlichkeit zurückgehalten worden, diese Information. Die Familie bat darum, Götz George im Familienkreis beerdigen zu können, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Es ist der Mann, der als Schauspieler das schwere Erbe seines Vaters Heinrich George antreten musste. Die zwei müsst ihr euch vorstellen wie Kirk und Michael Douglas. Heißt also, ja, Götz George lange Zeit im Schatten seines sehr berühmten Vaters Heinrich George, großer Theaterschauspieler. Götz George hieß übrigens Götz George wegen Heinrich Georges größter Theaterrolle überhaupt. Das war Götz von Berlichingen, sein größter Erfolg. Danach hat er seinen Sohn benannt. Götz George ist natürlich Horst Schimanski, ist Götz George. Das ist diese Tatortrolle gewesen, die ihn so berühmt gemacht hat. Daneben in Filmen gewesen wie Stonk, Rossini, also den eher bunteren, aber auch Der Todmacher oder Der Sandmann, also eher den wirklich ganz schwierigen und harten Stoffen. Götz George hat das alles gespielt. Zuletzt zu sehen im Kino 2012 in Helmut Dietls Zettel und 2013 war er noch ein letztes Mal Schimanski. Und das ist der andere, den wir heute verabschieden wollen in der Sendung, Bud Spencer, der übrigens mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli heißt. Geboren am 31.03.1929 und jetzt gestorben im Alter von 86 Jahren. Bud Spencer, der Mann, der Rechtsanwalt war, Fließbandarbeiter, Sänger, Wasserballspieler, Olympiaschwimmer, Modedesigner, Erfinder, Stuntman und dann ja auch irgendwie Schauspieler, in den ersten Film mehr oder weniger reingestolpert, damals Ende der 50er-Jahre-Regisseur war ein Bekannter seiner Ehefrau. Filme, in denen wir ihn geliebt haben, waren zum Beispiel Die rechte und die linke Hand des Teufels, Vier Fäuste für ein Halleluja, zwei außer Rand und Band und dann natürlich noch die Mücke und die Plattfuß-Filme dazu. 17 Stück hat er alleine mit Terence Hill zusammengedreht. Und ich habe mir überlegt, wie wir uns gebührend von diesen beiden Schauspielgiganten heute in der Sendung verabschieden können. Und das machen wir mit dem D-Radio-Wissen-O-Ton-Film-Wissensquiz, das da heißt George oder Spencer. Es funktioniert folgendermaßen. Ich werde euch Filmzitate vorlesen und euch dann kurze Zeit geben, um zu überlegen, stammt dieses Filmzitat von Bud Spencer oder von Götz George, die Auflösung gibt es dann natürlich in Form des entsprechenden Filmausschnitts. Wir proben das mal kurz. Ich würde zum Beispiel jetzt mal ein Filmzitat vorlesen, das da heißt, und ich versuche das so neutral wie irgend möglich hinzukriegen, Fahrtenbuch, Frachtpapiere, Versicherungsschein, die Papiere, du bist wohl weich in der Birne, das ist doch dein Lastwagen, oder? Bud Spencer oder Terence Hill? Und hier die Auflösung.
Fahrtenbuch, Frachtpapiere, Versicherungsschein, die Papiere. Du bist wohl weich in der Birne, das ist doch dein Lastwagen, oder?
Ganz klar, Bud Spencer. So, wir versuchen es mit einem weiteren Filmzitat, und zwar mit diesem hier. Ich verstehe das nicht. Was soll das eigentlich hier alles? Worum geht's hier? Um Schutzgeld? Sie werden wiederkommen und dir das zweite Bein anschießen. Götz George oder Bud Spencer? Hier die Auflösung.
Ich verstehe das nicht. Was soll das eigentlich hier alles? Und was geht's hier? Um Schutzgeld? Sie werden wiederkommen und dir dann das zweite Bein anschießen.
Götz George im Tatort. Schimanskis Waffe hieß der damals. So, nächstes Zitat. Götz George oder Bud Spencer? Das ist unser Tag. Heute ist unser Tag. Auflösung hier.
Das ist unser Tag. Heute ist unser Tag.
Götz George im Kinofilm Die Katze von 1988. Wie wär's mit diesem Filmzitat hier? Klär mich mal auf, was so komisch ist. Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, zwinkere ich mit den Fingern. Auch schwierig, ne? Bud Spencer oder Götz George? Wer war's?
Klär mich mal auf, was so komisch ist. Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, zwinker ich mit den Fingern.
Also auch Bud Spencer und nicht Götz George. So, haben wir noch einen? Oh ja, das hier, das finde ich auch schön. Aufpassen, Filmzitat. Götz George oder Bud Spencer? Das ist ja bittere Orangenmarmelade. Ich hab dir doch gesagt, ich mag keine bittere Orangenmarmelade. Götz George oder Bud Spencer?
Das ist ja bittere Orangenmarmelade. Ich hab dir doch gesagt, ich mag keine bittere Orangenmarmelade.
Götz George in Stonk. Ein Film, in dem er mir damals sehr gut gefallen hat. Ich mochte interessanterweise bei Götz George neben den Schimanski-Filmen immer die Filme lieber, wo er ins Komödiantische musste. Wo er, weil er in meiner Begegnung mit ihm das Gegenteil von einem lustigen Typ war. Deswegen mochte ich ihn in Filmen wie Der Todmacher oder Der Sandmann gar nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl hatte, da muss er sich wenig quälen für solche Rollen. Die fliegen ihm eher zu. In Stonk dagegen oder auch in Rossini fand ich ihn viel besser und auch einfach wahnsinnig witzig. Vielleicht, weil es eben das Gegenteil von dem ist, wie man so jemanden wahrgenommen hat. So, eins habe ich noch, ein Filmzitat. Auch da die Frage, von wem ist es? Ist es von Götz George oder von Bud Spencer? Gut, ich gebe zu, das ist in dem Fall vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich mag dieses Filmzitat so gerne. Aufpassen. Du kennst doch meinen Wecker. Ist kein Verlass drauf. Die halbe Nacht hab ich mir um die Ohren gehauen, verstehst du? Und auf dich gewartet. Und wo hast du gesteckt? Du hast gebumst, hast ganz einfach gebumst. Jetzt gib's doch zu, ist doch kein Problem. Aber melde dich zwischendurch irgendwann mal. Das habe ich früher mit Anna Wollner ausprobiert und die hat gesagt, ja gut, ganz klar. Also das muss Also das kann nur. Also das muss Götz George gewesen sein, weil bei Bud Spencer im Film wurde nie gebumst.
Du kennst doch meinen Wecker, ist kein Verlass. Die halbe Nacht habe ich mir um die Ohren geschlagen, verstehst du, und auf dich gewartet. Was hast du überhaupt gesteckt? Du hast gebumst, hast ganz einfach gebumst, du gibst doch zu, ist doch kein Problem. Aber melde dich zwischendurch irgendwann mal.
Horst Schimanski, wie er leibte und lebte im Dialog mit Tanner, gespielt von Eberhard Feig. Die beiden können nun zusammen vielleicht im Himmel einen Tatort drehen. Vielleicht ist es schön, wenn die beiden sich da oben wiedersehen können. Eine Verabschiedung von Götz George und von Bud Spencer heute Abend in eine Stunde Film. Und dann habe ich tatsächlich noch was gefunden. Da gibt es kein Entweder-Oder. Das passt einfach wunderbar auf beide. Große Verneigung vor Bud Spencer und Götz George. Neuer Filmtitel der beiden. Im Himmel fliegen die Fäuste.
Wir trinken nur was.
Wo hast du den Typen her?
Online.
Wie, du findest sie online?
Tja, ich finde einfach alles online. Übrigens, er nennt mich Ashley.
Ashley?
Ist mein Online-Profil.
Warum Ashley? Wolltest du etwa so heißen, als du klein warst?
Was?
Soll ich Chelsea sein?
Nun, du kannst sein, wer immer du willst.
Christine ist anfangs relativ verstört. Eigentlich ist sie Jurastudentin an der Chicago Burnham Law School und endlich, möchte man sagen, Praktikantin bei der renommierten Kanzlei Kirkland & Ellen. Das ist so ein Praktikumsplatz, den man wirklich nicht einfach so kriegt. Da muss man schon richtig was drauf haben. Sie arbeitet hart dran, sich in der Kanzlei zu etablieren. Sie will ihren Weg machen, aber dann lernt sie diese Kommilitonin kennen, die sich in einer, nennen wir es mal, Parallelwelt bewegt. In der Welt der Luxus-Callgirls, alles natürlich nur ganz locker nebenbei, junge Frauen, ungebunden, eine Menge Geld, das da winkt und das reizt eben auch Christine, die anfängt, sich für diesen besonderen Nebenjob ein bisschen mehr zu interessieren.
Stark, er wird es gut finden, ganz sicher. Der Rucksack, der Campus, die College-Girl-Nummer.
Wie heißt der Typ?
Garrett.
Wie alt ist er?
Er ist 55, aber er sieht gut aus für sein Alter. Meine Freundin hat das Bild gemacht. Sie ist meine heiße Kommilitonin.
Kommt alles erstmal ganz spielerisch so daher. Christine hat jetzt auch ihr eigenes Portfolio in diesem Online-Portal und denkt sich, naja, was soll schon passieren? Lernt die ersten Männer kennen, die sind in der Regel sehr wohlhabend, auch sehr charmant und naja, bei dem vielen Geld ist doch alles sehr reizvoll. Als es dann aber so mehr und mehr zur Sache geht in diesem Nebenberuf, den sie also neben ihrem Praktikumsplatz in der Kanzlei irgendwie dann doch auch weitermachen möchte, stellt sie fest, dass diese Männer sich doch oft nicht ganz so einfach handeln lassen, wie sie sich das gedacht hat vorher.
Du kannst hier übernachten.
Ich muss morgen früh raus. Aber hat Spaß gemacht.
Ich mag dich.
Was?
Ich sagte, ich mag dich.
Danke. Man sieht sich.
Ich mag dich. Danke. Das ist genau die Reaktion, die ein Mann oder auch natürlich eine Frau hören möchte auf sowas. Es könnte sich hier um eine ganz normale weitere Verfilmung des bekannten Stoffes handeln, um eine junge Frau, die glaubt, sie könne das beides hinkriegen, sowohl den Job in der Kanzlei als auch diesen sehr lukrativen Nebenjob am Laufen zu halten. Es ist aber nicht einfach nur eine weitere Verfilmung, sondern es ist die Serienadaption dieses Films und die hat kein Geringerer auf die Beine gestellt als Steven Soderbergh. Das ist der Mann, der zum Beispiel Traffic, Macht des Kartells, gedreht hat. Oder auch die Oceans-Filme. Oder auch Che Revolution und Che Guerilla, diesen Doppelfilm. Oder auch Contagion, Haywire. Also ein Mann, der genau das nämlich drauf hat, Menschen in Halbwelten verschwinden zu lassen, die genau darin sich dann aufreiben und die Orientierung verlieren. Und genau das, logischerweise, passiert auch Christine in dieser ersten Staffel. Und das ist das eigentlich Besondere daran, diese Originalgeschichte, die einige von euch sicherlich als Film kennen, The Girlfriend Experience, jetzt mal ausgedehnt auf erstmal 13 Folgen, seit gestern anzugucken bei Amazon Prime. Die erste Folge habe ich gesehen. Es startet ein bisschen behäbig, ja, fand ich aber nicht schlimm, einfach weil in der Serie immer mehr Zeit ist als in einem Spielfilm, kann man sich diese Zeit hier auch nehmen. Und so gegen Ende der ersten Folge hatte ich schon das Gefühl, ah, okay, das nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf. Ich werde das auf jeden Fall weiter im Auge behalten, möchte euch diese Serie als ganz neue mal wieder empfehlen. Könnt ihr euch angucken im Netz. Die ersten 13 Folgen, wie gesagt, seit gestern verfügbar. Steven Soderbergh hat Regie geführt und die Christine, das ist ganz interessant, wird gespielt von Riley Keough. Der Name sagt euch vielleicht erstmal nicht so unheimlich viel, aber das ist die Enkeltochter von Elvis Presley. Ja. Die Tochter von Lisa Marie Presley spielt die Hauptrolle in dieser neuen Serie. Und wie gesagt, mich hat es zumindest neugierig gemacht, mir mehr davon anzugucken. Denke, das könnte sich in eine ganz spannende Richtung entwickeln. Und da darf man bei Steven Soderbergh von ausgehen, sie wird sich sicherlich auch in eine Richtung entwickeln, die für keine der Hauptfiguren so wahnsinnig lustig sich entwickeln dürfte. Also, neugierig geworden? Wenn ja, guckt rein. The Girlfriend Experience, 13 Folgen, erste Staffel, seit gestern ganz neu draußen auf Amazon Prime.
Die Radio Wissen.
Film News.
Das Karriere-Twilight. Ja gut, für Kristen Stewart und Robert Pattinson mag Twilight bisher nur der Anfang einer Hollywood-Karriere gewesen sein. Für andere war die Vampirsaga dann aber wohl doch schon eher der frühe Höhepunkt einer eben solchen. Nehmen wir Taylor Lautner. Ja, das war der langhaarige Werwolf ohne Shirt, der sich seitdem mit unterdurchschnittlich schlechten Actionfilmen oder Komödien durch Hollywood schlägt. Oder nehmen wir Kellen Lutz. Der war in Twilight der muskelbepackte Vampirbruder von Herrn Pattinson, aber seitdem eher ein gutes Beispiel für schlechte Folgeaufträge. Krieg der Götter und Herkules waren, vorsichtig ausgedrückt, cineastische Vollkatastrophen, bei denen man sich einen Filmriss schon vor dem Angucken gewünscht hätte. Jetzt legt Mr. Power Bizep sogar noch einen drauf, wie schwer auch immer das klingt. Masters of the Universe wird der Film heißen und er soll, ja natürlich, He-Man spielen. Spitzenidee, die ehemaligen Spielzeugfiguren waren schon 1987 desaströs zum Realfilmleben erweckt worden. Damals hatte sich Dolph Lundgren als He-Man voll entblödet. Jetzt also Kellen Lutz, der langsam Gefahr läuft, sich mit seiner Rollenauswahl sogar für künftige Uwe Boll-Filme zu diskreditieren. Über Dreh- und Kinostart von Masters of the Universe wissen wir noch nichts. Zum Glück. Mittendrin und wieder voll dabei? So geht eine Meldung, die Spaß macht. Bryan Cranston alias Walter White aus Breaking Bad versetzt seine Fans in große Verzückung. Nicht etwa, weil die Drogenserie doch noch fortgesetzt werden soll. Die ist vermutlich für alle Zeit fertig erzählt und hat ja auch ihre Nachfolgevorgeschichte in Better Call Saul gefunden. Die Verzückung rührt von der Serie her, die Cranston davor jahrelang so erfolgreich gedreht hatte. Malcolm mittendrin. In der hatte er den chaotischen Familienvater einer noch chaotischeren Familie gespielt. Anfang der 2000er lief die Sitcom extrem erfolgreich. Über 150 Folgen wurden weltweit ausgestrahlt. 2006 war Schluss und jetzt, 10 Jahre später, gibt es wohl ernsthafte Überlegungen, doch nochmal weiterzumachen, sagte Cranston in einem Interview mit E! Online. Wir stehen alle miteinander in Kontakt und werden demnächst gemeinsam beratschlagen, ob und wie es mit Malcolm noch einmal weitergehen könnte, sagt Cranston. Wir drücken die Daumen und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Vom Rasen auf die Leinwand? Auch wenn die Engländer bei der EM gegen bärenstark verteidigende Wikinger aus Island ausgeschieden sind, könnte die Fußball-Europameisterschaft für einen der britischen Kicker doch noch mit einem Sommermärchen enden. Die Autoren des Films The King's Speech arbeiten aktuell an einem Hollywood-Biopic über Stürmer Jamie Vardy.
Hintergrund ist die mehr als ungewöhnliche Karriere des 29-jährigen Profikickers vom englischen Meister Leicester City. Vardy hatte nämlich noch 2012, vor seinem Wechsel zu Leicester, in der 5. britischen Liga als Hobbykicker gegen den Ball getreten. Dann kam der Wechsel zum damaligen Zweitligisten, der Durchmarsch in die Premier League. Dort wurde Vardy dieses Jahr nun Meister mit diversen aufgestellten Torrekorden und zum britischen Nationalspieler. Eine Story perfekt für Hollywood und eine weitere Ehre für den Kicker, der immer noch nicht weiß, was ihm da die letzten 3 Jahre eigentlich genau widerfahren ist. Eine Besetzung für den Film gibt es noch nicht, Drehstart soll aber 2017 sein. Dann könnte der Film passend zur nächsten WM 2018 in die Kinos kommen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, falls es hier irgendwo Nachbarn gibt, umliegend, anliegend, haben die gerade die Polizei gerufen, weil ich diese gute Musik einfach so laut gehört habe. Phil Bo Reaver, Like I Did. Bei D-Radio Wissen, eine Stunde Film. Sehr schön. Kleiner Rausschmeißer zum Schluss dieser Sendung. Heute Abend wäre für mich ein Film, der beginnt 1989. Bestsellerautor Jake Davis, gespielt von Russell Crowe, kommt von einer Autorenveranstaltung zusammen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter auf der Rückbank und fährt Richtung Heimat.
Ich habe gesehen, wie du sie angelächelt hast.
Da waren jede Menge Schriftsteller. Ich habe mich nur mit dir unterhalten.
Hör auf, ich kenne den Unterschied zwischen sich unterhalten und flirten.
Ich habe nicht geflirtet. Du hättest vielleicht
ich
weniger
trinken. Ich bin nicht blind, ich sag dir mal was. Eine Frau, die betrogen wurde, die spürt verdammt
einmal,
genau, wenn ihr Mann...
Einmal. 7 Jahre ist das jetzt hier.
Einmal? Als wäre das nichts für mich, ist das einmal zu viel. Ich...
Ein Rückweg von einer Feier, der tödlich endet, mitten im Streit, verliert der Autor die Kontrolle über sein Auto und kracht in einen entgegenkommenden LKW. Seine Frau stirbt bei dem Unfall und er und seine Tochter müssen von da an alleine zusehen, wie sie zurechtkommen. Das Interessante ist, dass die kleine Tochter Katie, damals gespielt im Kleinkindalter von Kylie Rogers, fast noch eher dafür zuständig ist, ihren Vater sozusagen immer wieder aufzubauen und dem zu helfen, mit diesem Unfalltod seiner Frau zurechtzukommen, als es eigentlich umgekehrt der Fall sein sollte. Und dann passiert im Film was, ja, das muss man mögen oder halt auch nicht. Es geht schlagartig weiter auf eine zweite Zeitebene, 25 Jahre nach dem Unfall. Da wird die kleine Katie dann gespielt von Amanda Seyfried. Die ist inzwischen ausgebildete Psychologin und Sozialarbeiterin, engagiert sich also sehr für andere, kommt aber auch 25 Jahre später nach diesem tragischen Unfall auch mit ihrem eigenen Leben immer noch nicht so ganz zurecht. Der Film geht bis zum Ende hin und her zwischen diesen beiden Zeitebenen, also einmal heute und einmal 1989. Was ich beim Gucken dann doch ein bisschen anstrengend fand, gebe ich gerne zu. Die Story ist schon toll erzählt. Das Buch auch ein Bestseller, die Vorlage, diese zwei Ebenen sehr gefühlvoll erzählt, sowohl der Vater mit der kleinen Tochter als auch später die erwachsene Tochter, die immer wieder zurückblickt und mit sozusagen den angerichteten psychischen Schäden von damals zurechtkommen muss. Trotzdem, das meinte ich mit muss man mögen oder nicht, fand ich es irgendwann ein bisschen viel, dieses Hin- und Her-Gespringe, dass ich, wie gesagt, das beginnt so ungefähr, ich würde schätzen, 7-8 Minuten nach Filmstart und zieht sich durch bis zum Filmende. Da geht es also die ganze Zeit hin und her. Gerade ist man in der einen Ebene angekommen, wird man zurückgeschmissen in die andere Ebene. Das hat es mir ein bisschen verdrießt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr gerne gefühlvolle Dramen seht, guckt euch diesen Film an. Star besetzt ist er. Neben Amanda Seyfried und Russell Crowe spielt Diane Krüger mit, Jane Fonda, Octavia Spencer und Aaron Paul. Den kennt ihr natürlich auch aus der Serie, aus der Fernsehserie Breaking Bad an der Seite von Walter Cranston. So. Schluss für heute, für eine Stunde Film. Nächsten Dienstag, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, sehr gerne wieder. Ich bin Tom Westerholt, bedanke mich für heute, für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.